Die meisten von uns betreten diese Welt und wir werden von unseren Eltern geliebt und umsorgt und geknuddelt und verwöhnt, so wie vorhin die süße kleine Lizzie von ihrem Papa. Aber spätestens, wenn wir in den Kindergarten kommen, wenn eben unsere Eltern uns zurücklassen müssen in einem fremden Umfeld, entdecken wir, dass diese Welt eben nicht nur ein Ort der Geborgenheit ist, in der wir geliebt werden und im Mittelpunkt stehen, sondern dass sie eben auch ein Ort ist, an dem wir viel Feindschaft erleben. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe wirklich eine Erinnerung an diesen schrecklichen ersten Kindergartentag, der mich immer noch begleitet. Ich weiß noch, es war wie heute, als plötzlich diese Kinder anfingen, sich lustig zu machen über meinen Namen. Mein Kosename damals Hans, haben sie gesagt, ich weiß das noch, Hans erwischt die Katze am Schwanz oder Binderzylinder, was machen deine Kinder? Also, ja, bin immer noch traumatisiert, ihr seht, jetzt könnt ihr vielleicht mich ein bisschen besser verstehen. Aha, danke schön. Aber wisst ihr, für sie war ich eben der Eindringling, der Rivale, der Feind sozusagen. Und wer kennt das dann nicht im Erwachsenenalter, diese Situation? Da kann man vielleicht etwas besonders gut, hat ein Riesenproblem erfolgreich gelöst und schon wird man von den Kollegen, manchmal sogar von den eigenen Geschwistern beneidet. Meine Lieben, wir leben jenseits von Eden und das bedeutet, wir leben in einer von der Sünde infizierten Welt, in der Feindschaft der Zustand ist, von dem wir umgeben sind. Auch wenn wir das Gott sei Dank nicht ständig so empfinden und erleben. Aber Tatsache ist, wir werden oft kritisiert und manchmal gehänselt und gemieden und angegriffen und beschossen und verlassen und verflucht. Manchmal fällt man uns in den Rücken, man stellt uns bloß, man behandelt uns ungerecht. Und es ist immer eine Art Schock für uns, wenn uns nicht jeder so liebt, wie wir sind. Auch David ging es so, dessen Leben wir seit ein paar Wochen in den Predigten gemeinsam betrachten. Die Erfahrung von Feindschaft ist ein wesentlicher Teil seiner Geschichte. Und wenn wir also von ihm lernen wollen, wie hieß nochmal die Predigtreihe? Mit Gott leidenschaftlich im Alltag zu leben. Mit Gott leidenschaftlich leben. Wenn wir das von ihm lernen wollen, dann müssen wir auch verstehen, wie er Feindschaft erlebte und wie er damit umging. Davids Erfahrung von Feindschaft hat ihren Ursprung vor allem im König Saul. Denn es dauerte nicht lange, da wurde er zur Zielscheibe Sauls. Aber David erlebt nicht nur Feindschaft im Hause Sauls, im Königshaus, sondern wir lesen von seiner einmaligen Freundschaft mit Jonathan, mit Sauls ältestem Sohn. Eigentlich ist es gerade diese Freundschaft mit Jonathan, die Sauls Feindschaft gegen David umrahmt. In den Kapiteln 18 bis 20 aus dem 1. Samuelbuch lesen wir genau von diesem Spannungsfeld. Deshalb habe ich meine Predigt heute einfach umschrieben mit dem Satz im Spannungsfeld zwischen Freundschaft und Feindschaft. Denn ich glaube, auch wir stehen genau in diesem Spannungsfeld zwischen Freundschaft und Feindschaft und werden herausgefordert, mit einer weisen Haltung das zu tun, was richtig ist. Und vielleicht haben einige tatsächlich die langen Kapitel, die ich euch als PDF per Mail zugeschickt habe, schon im Vorfeld gelesen. Die sind jetzt im Vorteil, denn sie kennen schon die Textzusammenhänge. Wir haben nicht Zeit, diese Verse alle zu lesen. Hier in der Predigt. was passierte, nachdem David den Riesen Goliath besiegt hatte? Nun, David war über Nacht zum Star geworden. Durch ihn kam die große Wende im Terebintental. Das hat sich herumgesprochen. Und auch Saul, der König, wollte, dass David jetzt nicht nur für ihn musiziert, für ihn als Musiker sozusagen arbeitet, sondern auch als Waffenträger. Und dann lesen wir, dass Saul David sogar als Truppenführer, als General sozusagen einsetzte und dass David diesen Job absolut hervorragend machte. Nicht nur die Diener Sauls waren von ihm begeistert, sondern auch beim ganzen Volk wurde er immer beliebter. Und in Kapitel 18 wird viermal erwähnt, dass David ein kluger Mann war, der trotz seiner Jugend sehr weise, sehr demütig, sehr bescheiden unterwegs war. Und eines Tages kehrt David mit seinen Männern nach einem Sieg gegen die Philister zurück und wird von den Mädels mit Gesang und Tanz empfangen. Sie spielen auf ihren Tamburinen, auf ihren Handpauken und singen: Tausend Feinde fallen durch Saul, zehnmal so viel schlägt David aufs Maul. Aber die haben das nicht so gesungen, sondern so wie es da steht. Dieses Lied hat natürlich auch Saul gehört und das gefiel ihm überhaupt nicht. Leider ist das so. Je erfolgreicher man ist, desto mehr Neider und Kritiker treten auf den Plan. Und je größer unser Gelingen, desto mehr Angriffe kommen auf einen zu. Ja, desto mehr Feindschaft erlebt man. Das ist übrigens, meine Lieben, auch im geistlichen Leben so. Da hat man gerade einen Riesen in seinem Leben erledigt und vielleicht auch noch ein paar Schlachten gewonnen. Man erlebt Gottes Wirken, seine Gnade auf einem gewissen Gebiet. Man will mit Gott und für Gott leidenschaftlich leben und schon kommen auf einmal massive Anfeindungen auf einen zu. David kann wirklich ein Lied davon singen und das hat er dann später auch getan in seinen Psalmen. Und die sind übrigens viel schönere Lieder, als seine Fangruppe hier gesungen hat. Eigentlich hätte Saul froh sein sollen, so einen Mann wie David in seinem Team zu haben. Einer, der für sein Volk einsteht, der sein Leben riskiert, der so klug und bescheiden agiert. Aber nein, das löst in Saul keine Freude aus, sondern genau das Gegenteil. Saul wurde sehr zornig und wütend. Warum denn? In 1. Samuel 18, 9 heißt es, und Saul beneidete David von jedem Tag an und forthin. Grün ist übrigens die Farbe des Neides, deshalb diese Farbe auf der Folie. Neid kann einen innerlich zerfressen. Neid ist der Schatten, den der Erfolg wirft. Soll Marilyn Monroe mal gesagt haben. Als Saul das Lied auf den Straßen der Stadt hört, ist er empört. Und er kann sich nicht mehr beherrschen. Und er wird versuchen, wiederholt David zu töten. Der erste Mordversuch ereignet sich, als David wieder einmal für Saul auf seiner Harfe spielte. Ihr erinnert euch ja noch, Gottes Geist war von Saul gewichen, weil er immer mehr sich um sein Ansehen kümmerte und um seine Arbeit und nicht mehr so sehr um Gottes Ehre. Und ein böser Geist von Gott war über ihn gekommen. Und dieser Geist, der löste in ihm öfters Halluzinationen, seelische Dunkelheiten aus. Und deshalb wurde David noch vor der Goliath-Geschichte immer wieder zu Saul gebracht, damit er durch sein Harfenspiel ihn beruhigt. Doch nach den letzten Erfolgserfahrungen Davids beginnt Saul David mehr und mehr zu hassen. Und eines Tages, als David mit seiner Musiktherapie Saul helfen soll, kommt erneut dieser böse Geist über Saul und getrieben von Zorn und Neid, dachte er, ich will David an die Wand spießen. Heute sagen wir, ich könnte den auf den Mond schießen. Klingt ja ähnlich. Und Saul erschleudert seinen Speer auf David, der im letzten Augenblick noch ausweichen kann. Und das versucht er ein zweites Mal. Und auch da gelingt es David noch, den Kopf wegzuhalten und wegzuspringen. Es ist schon krass, die Art der Feindschaft, die David erlebte, wurde durch Gutes hervorgerufen. Saul hasste David, weil David gut war, weil er Gutes tat, weil er Goliath besiegt hatte. Aber am meisten hasste er David, glaube ich, und fürchtet sich vor ihm, wie wir das hier sehen in Vers 12, weil der Herr mit ihm war. Weil Saul sah, dass Gott David segnete und er diese Art von Kraft eben nicht mehr hatte, die David jetzt hat, das war mehr, als er ertragen konnte. Ist das nicht sonderbar? Eigentlich hätte er David derjenige sein müssen, der sich hier fürchtete. Er konnte nie wissen, wann Saul wieder mal so einen Zornesausbruch hat und wann er den nächsten Speer auf ihn zuwirft. Aber nein, Saul fürchtete sich vor David. Er fürchtete sich vor ihm, weil der Herr mit ihm war. Ich weiß nicht, ob du gerade eine solche Zeit der Feindschaft erlebst, in der bestimmte Menschen mit vielleicht verbalen Pfeilen versuchen, dich zu verletzen, weil sie neidisch und zornig sind und weil sie denken, dass deine Gaben, deine Arbeit mehr gesehen und gepriesen wird. Oder weil sie tatsächlich erkennen, dass du als Christ gesegnet bist mit einer besonderen Kraft. Wenn das gerade deine Erfahrung ist, dann wisse, diese Menschen sind getrieben von Angst. Ihre Eifersucht und ihr Misstrauen hält sie gefangen in ihrem Gefängnis der Angst. Die Angst, nicht zu genügen, die Angst zu versagen, die Angst, dass andere besser sind. Angst vor Konkurrenz, das treibt sie an und Angst ist immer ein schlechter Berater. Du kannst für diese Leute letztlich nur beten, dass sie Gottes Gnade erfahren und von ihrer Angst befreit werden. Saul versuchte noch auf verschiedene Art, David loszuwerden. Seine irrationalen, gewaltigen Ausbrüche wandelten sich dann irgendwann so in kaltblütige, berechnete Mordpläne. Zuerst mal versprach David seine älteste Tochter Merab als Frau zu geben, wenn dieser sich auch weiter sozusagen im Kampf gegen die Philister, die damals häufig Israel angegriffen haben, beweisen würde. Eigentlich wäre ihm diese Frau eigentlich schon nach dem Sieg über Goliath zugestanden. Offensichtlich war es Sauls Plan, David großen Gefahren in den Schlachten auszusetzen, in der Hoffnung, dass die Philister ihn schließlich töten würden. Aber nachdem David nach diesen Kriegen gegen die Philister immer wieder unverletzt nach Hause kam, verheiratete Saul seine Tochter Merab schnell mit einem anderen, mit Adriel von Mehola. Hauptsache, sie ist weg. Als dann aber seine jüngere Tochter Michal sich in David verliebte, dachte Saul sich einen weiter mörderischen Plan aus. Er dachte, das kann ich nutzen. Und er versprach David, dass er Michal heiraten könnte, wenn dieser als Brautgabe sozusagen ihm 100 Vorhäute der Philister überreichen würde. Eine verrückte Geschichte. Wie soll David 100 Philistern die Vorhaut amputieren? Wie soll das gehen? Saul hat selbstverständlich gedacht, bevor David einem dieser Unbeschnittenen die Hose runterzieht, hat er ihm bestimmt schon mit dem Schwert die Rübe abgehauen. Ist doch klar. Natürlich standen die Chancen 100-1, dass David dabei getötet werden würde, aber überraschenderweise schafft David das. Er geht vor, der tötet doppelt so viele Philister als nötig und führt Saul seine obszöne Mitgift vor. Hier hast du sie. Und so kommt Saul aus dieser Nummer nicht mehr raus. Also er muss David Michal zur Frau geben, aber nach wie vor will er David, der jetzt sein Schwiegersohn ist, töten. Und in 1. Samuel 19,1 lesen wir, wie er seinen Diener im Dabeisein von Jonathan befiehlt, David zu töten. Sie führen aber den Befehl nicht aus. Dann versucht er es nochmal. Er versucht, David mit dem Speer anzugreifen, aber er trifft daneben. Der letzte Angriff des Königs auf Davids Leben, bevor der junge Mann dann wirklich in die Wildnis floh, sollte von einem Todeskommando ausgeführt werden. Die Killer hatten das Haus von David umstellt, um ihn am frühen Morgen zu töten. Aber Michal, seine jetzige Frau, die erfährt von diesem Plan und hilft David in der Nacht über das Fenster zu fliehen. Es ist echt interessant zu sehen, wenn man Kapitel 18 und 19 liest, welche Phasen Saul durchläuft, so in seiner Feindschaft. Zunächst mal ist da der Neid, die Eifersucht. David wird als Held gefeiert, weil er so erfolgreich ist und das Volk einfach ihm zujubelt, und vom Neid motiviert kommt es zur offenen Aggression unter dem Deckmantel da der Krankheit, und dann beginnt die Manipulation. Saul schickt David in den Krieg, immer in der Hoffnung, dass die Philister ihn töten, und letztlich diese offene Feindschaft, dass dieser konkrete Mord versucht durch ein Todeskommando. Dafür, dass David gute Arbeit leistete, wurde er beinahe getötet. Auch wir geraten aus der Fassung, wenn wir Feindschaft erleben, während wir gerade etwas Gutes tun. Wir geben unser Bestes und erfahren heftigen Widerstand. Wie soll man da nicht mürbe und schwach und gebeutelt werden? Und ich kann Davids verzweifelte Frage an Jonathan in 1. Samuel 20 nur zu gut verstehen. Was habe ich getan, um anders in der Welt? Was ist meine Schuld? Warum versucht dein Vater, mich umzubringen? Warum tut er das, Jonathan? Warum gibt es so viele wütende, neidende Sauls auf unserem Planeten? Von folternden Diktatoren bis hin zu mürrischen Chefs. Ich bin überzeugt, auch in deiner Biografie gab oder gibt es solche Sauls. Menschen, von denen du angegriffen wirst und du weißt gar nicht warum und was genau deine Schuld ist. Und vielleicht denkst du dann: Gott, was machst du mit diesen Sauls in meinem Leben? Ich bin ein gesalbtes Gotteskind. Ich möchte dir folgen. Ich möchte dir dienen. Kannst du diese Menschen, die mir so viel Feindschaft entgegenschleudern, einfach nicht wegnehmen, sie aus meinem Leben beseitigen? Und ich weiß nicht, wann und wie Gott dich von dieser Feindschaft, die du vielleicht gerade erlebst, befreien wird. Aber was ich glaube ist, dass er, so wie in unserer Geschichte, dir einen Jonathan, einen Freund, eine Freundin zur Seite stellen kann. Jonathans Freundschaft mit David, ich habe es schon mal gesagt, umrahmt sozusagen Sauls wiederholte, geplante und ungeplante Mordversuche. Ihre Geschichte beginnt mit den Worten 1. Samuel 18,1: Die Seele Jonathans verbahnt sich mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und der größte Teil der Kapitel 18 bis 20 ist von Sauls 6 Mordversuchen gefüllt. Könnt ihr nochmal nachlesen. Als Jonathan dann in Kapitel 20 David zur Flucht verhilft, schließt sich dieser Kreis, dieser Rahmen, denn wir lesen 1. Samuel 20, 42: Und Jonathan sprach zu David: Geh hin in Frieden, für das, was wir beide im Namen des Herrn geschworen und gesagt haben, dafür stehe der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Die Freundschaft zwischen Jonathan und David bilden also einen Rahmen. Sie schließt damit das Böse ein und nimmt ihm die Kraft. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, Freundschaft hat eine formende Kraft. Deshalb ist sie so wichtig, auch in unserem geistlichen Leben. Freundschaften geben Halt und Kraft in Krisenzeiten. Sie wirken stabilisierend auf unsere seelische Gesundheit. Jonathan hatte diesen unerschütterlichen, diesen Glauben Davids gesehen. Auch da im Terebintental. Das hat ihn beeindruckt. Und dann beginnt Jonathan die Freundschaft mit David. Er, der Sohn des noch regierenden Königs, das muss man sich mal vorstellen, beginnt eine freundschaftliche Beziehung mit dem von Gott erwählten, aber noch nicht inthronisierten König. Es ist eine Freundschaft, die unter äußerst schwierigen Umständen wächst und sich auch bewährt. Leute, das war nicht nur so eine Facebook-Freundschaft. Ich bin nicht bei Facebook. Wer ist alles bei Facebook von euch? Oh, Manni, hey. Ach, auch jemand ein bisschen älteren Semesters kennt Facebook. Da gibt es doch dieses Feld Freunde. Manni, wie viele Freunde hast du auf Facebook? 150? Da gibt es Leute, die haben Tausende von Freunden auf Facebook. Aber sind das echte Freunde? Es ist einfach eigentlich traurig, wie inflationär dieses Wort Freund heute gebraucht wird. Leute, wer glaubt, mit seinen Freunden Stadien füllen zu können, der hat überhaupt nicht begriffen, was Freundschaft bedeutet. Sorry. Wir können aus der Freundschaft von David und Jonathan einige Prinzipien erkennen, die eine echte Freundschaft bezeichnen. Was macht also eine echte Freundschaft aus? Lass uns das noch schnell gemeinsam hier durchdenken. Erstens, eine neidlose Haltung. Man kann keine echte Freundschaft aufbauen, wenn man den anderen beneidet. Jonathan hätte als Kronprinz die Erwartung haben können, der Thronnachfolger seines Vaters zu werden. Außerdem war er damals schon ein bewährter Krieger, ein angesehener Mann, sehr wahrscheinlich auch um einiges älter, ein bisschen älter als David. Aber wir erkennen in Jonathan keine Spur von Rivalität oder Neid. Neid wäre die typisch menschliche Reaktion gewesen. Neid, sagt man, ist die einzige der 7 Todsünden, die nicht zu einer unmittelbaren Befriedigung führt. Neid verlangt immer nach mehr. Er vergiftet Beziehungen und er raubt den Menschen alle Lebensfreude. Er macht aus jedem, der uns überlegen ist, einen Feind. Aber kann es sein, dass Gott eigentlich will, dass ein wesentlicher Teil unseres Glücks in der Freude und in den Erfolgen anderer liegt? Die eigene Freude in der Freude des anderen zu suchen und zu finden, ist gerade ein Satz, den ich sehr oft sage in der letzten Zeit in den Treffen mit den Pärchen, die alle heiraten wollen in den nächsten Wochen. Es ist aber ein absolut wichtiges, göttliches Prinzip für Beziehungen. Es kann ja sein, dass du gerade nicht so erfolgreich bist. Aber dann besteht immer noch die Möglichkeit, dich an den Erfolgen anderer zu freuen. Kannst du das? Vielleicht denkst du, naja, ich habe nicht so viel Geld. Dann beneide nicht die, die viel Geld haben, sondern freu dich, dass sie so vieles haben. Neid bringt dir keinerlei Vorteile. Freu dich lieber mit anderen. Das macht viel glücklicher. Jonathan und David. Eine Freundschaft, in der eben dieser Neid nicht da war. Jonathan hatte David gegenüber eine neidlose Haltung. Zweitens, was macht eine echte Freundschaft noch aus? Eine selbstlose Liebe. In 1. Samuel 18,1 lesen wir, dass die Seele Jonathans sich mit der Seele Davids verband und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Diese zwei Männer, vermute ich mal, waren sich in manchen Punkten ähnlich. Aber ich glaube wirklich, was sie wirklich zusammenschweißte, das war etwas, was darüber hinausging als nur Sympathie oder Akzeptanz. Ich glaube, es war die Liebe zu ihrem Herrn, die sie jeweils beim anderen erkannten. In ihrem tiefsten Innern teilten sie die Liebe zu ihrem Gott. Und das verband ihre Seelen und erfüllte ihre Freundschaften mit gegenseitiger, wertschätzender, selbstloser Liebe. Wisst ihr, ein Grund, warum heute tiefe, echte Freundschaften selten zu finden sind, liegt sicherlich daran, dass ein weltverbreitetes Lebensmotiv unserer Zeit die Selbstverwirklichung ist. Nicht Freundesliebe, sondern Selbstliebe ist die treibende Kraft hinter vielen Beziehungen. Die eigenen Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des Denkens und auch des Handelns. Viele Menschen leben heute nach der Devise, wie du selbst dein bester Freund bist. Sein kannst. Aber echte Freundschaft ist mit dem Selbstverwirklichungsideal nur schwer in Einklang zu bringen. Eine echte Freundschaft erfordert selbstlose Liebe. Sie erfordert Opferbereitschaft. Sie verlangt, dass man den anderen nicht nur für die eigenen Interessen instrumentalisiert. David und Jonathan sind uns diesbezüglich ein einmaliges Vorbild. In 1. Samuel 20,4 sagt Jonathan zu David, ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Das ist die Einstellung eines Freundes. Mit anderen Worten, ich bin da für dich, wenn du mich brauchst. Es geht mir nicht darum, was du für mich tun kannst, sondern was ich für dich tun kann. Und weil wir Freunde sind, verbringen wir gerne Zeit miteinander. Was lernen wir noch aus der Freundschaft zwischen Jonathan und David? Eine verbindliche Hingabe ist das dritte, glaube ich. Wir haben gelesen, um die Verbindlichkeit ihrer Freundschaft zu dokumentieren, schließen Jonathan und David einen Bund miteinander. Ein Bund ist ein Vertrag oder eine Verbindung, die zwei Partner eingehen. Jonathan und David gingen die verbindliche Verpflichtung ein, einander als Freunde loyal, treu zu sein. Übrigens, diese Vorstellung von Freundschaft, die passt gar nicht recht in unsere heutige Zeit hinein. Wir sagen, naja gut, die Ehe, die kann man eben vielleicht als Bund sehen, aber unsere Freundschaften, die sind doch meist sehr unverbindlich. Nicht so bei David und Jonathan. Sie waren bereit für eine verbindliche Hingabe und ihre verbindliche Verbindung wurde auch konkret gefüllt. Sie halfen einander in der Not. 1. Samuel 19, 2 bis 4. Jonathan warnt David, als sein Vater ihn versucht zu töten. Sie redeten gut übereinander, 1. Samuel 19, 4 bis 5, Jonathan redete mit seinem Vater Saul nur Gutes von David. Der hat nicht Böses hinter seinem Rücken geredet, genau das Gegenteil. Er hat gut über ihn geredet. Und drittens, sie tauschen sich über ihre Probleme aus und sie schützen einander von den ganzen Nachstellungen der Feinde. Sie verpflichten sich gegenseitig in ihrer Freundschaft alle Zeit füreinander da zu sein. Und liebe Geschwister, Freundschaft bewährt sich nicht nur an den Sonnentagen, auch nicht unbedingt an den Sonntagen in der Gemeinde, sondern sie bewährt sich am besten in Extremsituationen, bei Krankheit, bei Versagen, bei Arbeitslosigkeit, bei Einsamkeit, bei offener Feindschaft, bei Familienproblemen und so weiter. Halte ich zu meinem Freund, auch wenn kein andere mehr für ihn da ist. Stehe ich zu dem anderen auch, Wenn es für mich Mühe und auch Einsatz und Anstrengung bedeutet, ein echter Freund hilft nicht nur, wenn es ihm gerade in den Zeitplan passt, sondern er liebt alle Zeit, so heißt es hier in Sprüche 17,17. Eine echte Freundschaft ist etwas Verbindliches. Noch ein viertes Prinzip, das zu einer Freundschaft gehört und das wir auch in dieser Geschichte hier finden, ist Offenheit. Und ich denke, dieser Punkt wird plastisch illustriert im Vers 4. Und Jonathan zog den Rock aus, den er anhatte, und er gab ihm David, dazu seine Kleider, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Ist doch krass. Jonathan entkleidet sich für seinen Freund, indem er ihn bekleidet. Das war ein Ausdruck der Hochachtung, die Kleider und die Rüstung eines Königssohns zu tragen. Es war ein hohes Vorrecht, was einem da verliehen werden konnte. Also der Jonathan öffnet sich vollkommen für David. Er gab alles für seinen Freund und diese Offenheit, die zwischen diesen zwei Männern bestand, die scheint immer wieder durch, in der ganzen Geschichte. Und Offenheit schließt ein, dass man alles miteinander teilen kann, schließe ich. So wie Jesus das sagt. Ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Es kann zu keiner tiefen Freundschaft kommen, wenn Offenheit fehlt. Offenheit heißt, man hat prinzipiell keine Geheimnisse voreinander. Man kann sich mit dem Freund oder der Freundin über alles austauschen. Man kann sich anvertrauen. Man weiß, der oder die nutzt jetzt meine Schwachheiten nicht aus. Was ich dem Freund oder der Freundin anvertraue, das wird nicht an Dritte weitergesagt. Offenheit in einer echten Freundschaft schließt auch ein die dunklen Seiten, das Versagen, die Sünde und so weiter dem anderen zu bekennen, ohne Angst haben zu müssen, dadurch in Ungnaden zu fallen oder das Gesicht zu verlieren. Wir tun uns da unheimlich schwer, wenn es um diese Art von Offenheit geht. Aber gerade sie ist ein Merkmal echter Freundschaft. Und in einer echten Freundschaft, da darf man auch Gefühle ausdrücken. 1. Samuel 20, 41, da wird uns berichtet, wie David und Jonathan sich noch einmal treffen, bevor dann David endgültig die Flucht ergreifen muss. Und dort lesen wir, wie sie sich beide in den Armen liegen und wie sie gemeinsam weinen. Von einem echten Freund muss man seine Gefühle nicht unterdrücken. Man kann sich selbst sein und man kann das zum Ausdruck bringen, was man auch tief empfindet. Noch ein letztes Prinzip einer Freundschaft möchte ich ansprechen, das wir hier bei Jonathan und David finden. Es geht um Ermutigung im Glauben. Wir lesen in der Geschichte, wie Jonathan David in seiner Berufung bestätigt, auch hier mit diesem Vers, den wir gerade gelesen haben, wo er ihm sein Kleid gibt, seine Rüstung, und ermutigt. Und diese Freundschaft im Grunde, wenn wir das so lesen, sie dient ja dazu, dass die Ziele Gottes mit David erreicht werden. Und wir lesen dann in 1. Samuel 23, 16, wie sich Jonathan aufmacht und David, der sich schon versteckt halten muss, auf der Flucht sich befindet, aufsucht. Und wir lesen da, dass er ihn ermutigte, Gott zu vertrauen. Er stärkte seine Hand in Gott, heißt es wörtlich. Und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Sauls, sie wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden. Was für eine Ermutigung, was für eine Bestätigung. Auf diese Weise ermutigt er David einfach den Kurs beizubehalten und nicht aufzugeben. Liebe Geschwister, wir brauchen gute Freunde auf dem Weg, die uns ermutigen, Gott zu vertrauen. Die uns sagen, hey, du bist nicht allein. Ich zweifle nicht an dir. Es ist zu schaffen, egal was du getan hast. Du bist damit nicht als Versager abgestempelt. Gottes Arm ist einfach lang genug, um in das tiefste schwarze Loch hineinzureichen und stark genug, um dich wieder herauszuziehen. Wir wollen den Weg gemeinsam gehen. Ohne Ermutigung eines Freundes werden wir in dieser Welt der Feindschaft unheimlich schwer haben. Wir haben in dieser Botschaft gehört, warum wir Freunde brauchen. Wir leben in einer Welt der Feindschaft. Die Welt, das System, meine ich damit, das Gott ablehnt. Unser Fleisch, unsere Selbstzentriertheit, der Teufel bringen der christlichen Lebensweise einen grimmigen Widerstand entgegen. Sie beschweren und ruinieren so manches Leben, das wunderbar angefangen hat. Und deshalb ist es so wichtig, in dieser chaotischen Welt echte geistliche Freundschaften zu haben. Einen Freund zu haben, der mich annimmt, so wie ich bin, der mich nicht beneidet, sondern selbstlos liebt, der sich verbindlich hingibt und opferbereit ist, der offen zu mir ist und zu dem ich offen sein kann. Ein Freund, der mich auf diesem Weg im Glauben ermutigt und bestätigt, mit dem ich auch beten kann und geistliche Gemeinschaft haben kann, das ist ein großes Geschenk. Ich weiß, ich möchte tief in meinem Herzen solch ein Freund sein. Solche Freundschaften wie die von Jonathan und David, sie fallen auf. Manche bezeichnen sie das Ideal sozusagen, weil sie so selten zu finden sind. Aber solche Beziehungen, nach denen solche Art von Beziehungen sehnen wir uns eigentlich. Und ich glaube, in solche Freundschaften müssen wir mehr investieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Gemeinde Jesu im Beziehungschaos unserer Zeit eine entscheidende Aufgabe zufällt. Sie kann der Ort sein, wo tiefe, echte, geistliche Freundschaften gelebt werden können. Wie reagieren wir auf diese Botschaft? Wir können, sobald wir nach Hause gehen, das gehört ja irgendwo in unserem Kopf archivieren und dann bleibt das Ganze bloße Theorie. Man bleibt weiterhin allein und bewahrt sein Einsiedlertum. Man denkt, das ist nichts für mich. Ich brauche meine Ruhe. Mir reichen die oberflächlichen Smalltalk-Beziehungen. Vielleicht denkst du auch, ich bin enttäuscht, ich wurde verletzt, weil ich investiert habe in eine Freundschaft. Und jetzt will ich das nicht mehr. Das tut so sehr weh. Deshalb ziehe ich mich zurück hinter meine Mauern, in meine Einsamkeit. Oder vielleicht denkt jemand, der vielleicht verheiratet ist, naja, mein bester Freund außer Jesus ist mein Ehepartner. Und das ist sicherlich auch richtig so. Der Ehepartner soll die Person sein, der mir am nächsten steht. All das, worüber wir heute hier gesprochen haben, auch in diesem Kontext der Freundschaft, ist im Grunde auch für die Ehe anwendbar. Aber braucht man keinen Freund, wenn man eine Frau ist, keine Freundin mehr, wenn man verheiratet ist? David als auch Jonathan, das dürfen wir nicht vergessen, waren beide verheiratet und hatten trotzdem eine ehrliche, tiefe Männerfreundschaft, die den Zielen Gottes diente und die zu einer formenden Kraft in ihrem Leben wurde. Und ich würde mir wünschen, wenn diese Botschaft über diese besondere Freundschaft zwischen David und Jonathan in uns den Wunsch geweckt hat, echte Freunde zu suchen, zu finden und echte Freunde zu sein. Und vielleicht ist das Erste, was du eigentlich tun solltest, was wir tun können, damit wir das wirklich erleben, damit wir das erfahren, anfangen zu beten und Gott zu bitten, dass er uns echte Freunde fürs Leben schenken möchte. Lass uns noch einige Augenblicke einfach in der Stille verweilen, im stillen Gebet. Bitte Gott, dir eine Person aufs Herz zu legen, an deren Kampf du teilhaben willst, und bete dafür, dass Gott das Herz dieser Person anrührt und sie deine Freundschaft auch gern in Anspruch nimmt. Und bitte ihn, dir in der Erfahrung von Feindschaft, die wir alle machen, früher oder später, vielleicht auch gerade jetzt in diesem Augenblick erfährst du sowas, dass Gott dir Freunde schenkt, die dich verstehen und ermutigen und bestätigen und dir zur Seite stehen. Herr, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort so viel Orientierung gibst. Und wir danken dir für Freundschaften dieser Art oder so ähnlich, die wir in unserem Leben haben oder schon erfahren haben. Sie sind ein besonderes Geschenk. Möchte ich für diejenigen bitten, für uns alle hier bitten, die sich nach solchen Freundschaften sehnen, Herr, schenk uns solche Beziehungen, solche Freundschaften, wie sie uns David und Jonathan vorgelebt haben. Und Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du unser bester Freund bist und dass du derjenige bist, der uns durch und durch versteht und der uns hört und erhört nach deinem Willen. Amen.